Ja, Zukunft der Zeitarbeit, neue Monetarisierungsmöglichkeiten und auch gerade die Nachfolgeregelung ist ein wichtiges Thema. Und dazu habe ich mir spannende Unterstützung geholt, und zwar Christian Baumann, CEO von Timepartner, von House of HR. Viele kennen ihn natürlich auch als Präsident des GVB und GVP unseres Verbandes. Und der eine oder andere auch noch aus Plus-Zeiten. Na, auch da ist ja deine Firma gewesen. Dann hast du die erfolgreich veräußert. Transformiert. Sehr, sehr gute Formulierung. Und ich freue mich sehr. Christian Baumann ist bei mir zu Gast. Hallo Christian, sei gegrüßt. Freue mich, dass du dabei bist.
Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, auch sehr schön. 6 Jahre Podcast und endlich habe ich dich jetzt hier auch vor Mikro und vor der Kamera. Ich hatte es ja schon im letzten Podcast auf dem GVP-Rechtsforum angedroht, dass wir das jetzt hinbekommen, dass wir uns jetzt auch mal hier zusammen einem Thema widmen, und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde, vielleicht werden wir auch länger, und lass uns gerne darüber sprechen, was wir so Neues an Monetarisierungsmöglichkeiten haben. Aber eigentlich der Grundtenor und warum ich mich auf die Podcast-Folge freue, ist, ich habe dich als sehr guten Motivator und der auch die richtigen Worte dafür findet, weil wir haben derzeit, so nehme ich es wahr, so ein bisschen eine trübe Stimmung in der Zeitarbeit. Viele, jetzt gerade auch auf der Messe, haben Sorgen, was die Zukunft angeht in der Zeitarbeit für ihr Geschäftsmodell. Und da weiß ich, werden wir sicherlich uns gut austauschen, und du hast ein paar Ideen, wie wir denen vielleicht die Sorge nehmen können und auch wie wir neue Ideen und Möglichkeiten aufzeigen. Und deshalb freue ich mich sehr auf den Austausch. Als erstes, Christian, nimmst du das auch so wahr? Ist das auch so deine Wahrnehmung, dass derzeit die Stimmung etwas getrübt ist?
Ja, total. Aber das ist ja auch selbstverständlich. Wenn ich mal so auf die Zahlen schaue, die wir derzeit demonstrieren und die ausgewertet werden durch die Bundesagentur für Arbeit beispielsweise oder durch Lündonk, dann ist das ja nicht gerade eine Zeit, wo wir sagen, das ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Ne? Die Situation ist ja komplett anders. Ich hatte letztens bei einem kurzen Impulsvortrag mal gekennzeichnet, woher wir eigentlich kommen in diesem reinen Substanzgeschäft und wo wir heute stehen. Ne? Und so die Spitze, Kern, Zeitarbeit 2019, Ende Q3 mit über 1 Million Beschäftigten war ja schon auch wirklich absolut außergewöhnlich. Das war ja eine großartige Zeit, und die Zeitarbeit kannte eigentlich nur nach der Agenda 2010, nach der Implementierung eine Richtung. Und Ende 2019 mit all diesen kleinen Schocks, Wirtschaftskrise, begann ja dann eine Zeitenwende. Denn strukturell haben wir in Deutschland gemerkt, dass das Geschäftsmodell Deutschland, deutsche Industrie, Kernabsatzmarkt, Zeitarbeit so nicht wirklich mehr gängig war. Und aus diesem konjunkturellen Thema, das 2019 Ende entstand, verbunden dann mit den Schocks auf den Corona war, oder in letzter Konsequenz dann die anderen Themen, wie beispielsweise der Ukraine-Krieg, hat sich diese Industrie ja gar nicht erholt. Und wenn sich der Gesamtmarkt um 40% zurechtschrumpft, was die Substanz ist, ich rede nicht über Umsatz, sondern die Substanz ist, dann kann das keine Zeit sein, die einen himmelhoch jauchzend zurücklässt, sondern das hinterlässt dir was. Und ich als Unternehmer, ich habe das ja am eigenen Leib gespürt. Ne? Wenn du das war beispielsweise Corona-Pandemie, wenn du freitags nach Hause gefahren bist und du wusstest, am Montag hast du 500 Mitarbeiter frei, weil beispielsweise Kitas geschlossen werden, dann ist das ja eine Situation, die macht was mit dir, wenn du verantwortungsvoll bist, und die lässt dich da ja nicht untätig zurück. Und ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass so viel war in den letzten 5 Jahren, verbunden mit diesem fehlenden Blick auf das wird wieder so wie früher und das wird alles wieder besser, sind viele in der Situation, dass sie so ein bisschen Halt suchen oder auch das Licht am Ende des Tunnels suchen, was idealerweise nicht der Zug ist, der entgegenkommt, sondern das Ende des Tunnels. Und ich habe da vollstes Verständnis für, wenn man derzeit dann auch mal strauchelt und sagt, Mensch, wie soll denn das weitergehen? Ne? Gerade wenn man sich vielleicht auch nicht sehr stark um die Weiterentwicklung, qualitative Weiterentwicklung seines Unternehmens gekümmert hat. Also ich nehme das so wahr, auch bei den Kollegen, mit den Kollegen, mit denen ich spreche, oder auch im Verband, dass das derzeit eher emotional herausfordernd ist, ja.
Ich glaube auch, dass es vielleicht auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau teilweise bei einigen ist, wenn man auch so sich, der Gesamttenor ist halt so ein bisschen ich will nicht depressiv sein, das ist so ein hartes Wort, aber ja. So, also die Stimmung war schon mal besser. Und wenn ich mich natürlich mit vielen unterhalte, und wir sind natürlich auch vielen in Kundenbetrieben und telefonieren und machen Vertrieb und hören natürlich auch von den Kunden auch so ein bisschen so eine Politikverdrossenheit, so eine Unzufriedenheit generell der Entwicklung in Deutschland. Man sieht sich auch im Vergleich zu Europa oder zur Welt, sieht man sich auch so ein bisschen im Hintertreffen und irgendwie fühlt man sich auch so ein bisschen hilflos und sagt, was soll ich alleine denn irgendwie bewegen? Die Wirtschaft läuft gerade nicht und jetzt muss ich auch noch gucken, dass die meine Mitarbeiter nehmen und muss Vertrieb machen. Wo soll ich denn die Motivation hernehmen? Aber ist es nicht doch auch so ein bisschen wirklich Jammern auf hohem Niveau, dass wir von einem sehr, sehr guten Geschäft und einer sehr, sehr guten Auftragslage, die wir häufig gar nicht so wahrnehmen, weil wir in unserer Bubble sind und immer, wir brauchen Kandidaten, wir brauchen Kunden, das war schon immer so unser Pain. Und jetzt kommt irgendwie noch dazu, dass die Stimmung schlecht ist und jetzt haben wir irgendwie das noch als größte Sorge, dass die Politik uns noch Knüppel in die Beine wirft.
Genau, und früher war alles besser. Und
auch ja.
Interessanterweise, was ich schon auch feststelle, und das ist für mich ein neuer Effekt, diese Stimmung ist so ein bisschen dichotom. In der Form, dass es
sehr... Das musst du einmal erklären, den Begriff bitte.
Also die ist wirklich so zweigeteilt. Ne? Es gibt da zwei Lager an der Stelle und dieses eine Lager hast du gerade gekennzeichnet. Das sind die quasi gerade sich in dieser Passivität ergötzen, sagen, früher war alles besser und es geht ja gar nichts mehr und Deutschland ist am Abgrund und es wird tatsächlich einen Wohlstandsverlust allen Ortes geben. Und es gibt mittlerweile einige, und mit denen spreche ich natürlich auch sehr gerne, weil mir das selber auch ganz viel Energie gibt und nicht Energie raubt, die sagen, naja, die Bedingungen haben sich halt geändert und man kann natürlich diese Bedingungen anzweifeln, man kann sie auch kritisieren, aber die werden sich jetzt auch nicht ändern. Ich habe keine Möglichkeit, die Rahmenbedingungen zu ändern, die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu ändern. Ich mache das Beste draus und ich stelle auch alles in Frage, was ich bisher mache. Und wenn man mit den Menschen spricht, die ja einen eher entspannteren Umgang mitfinden, eher positiv nach vorne schauen und sagen, es ist egal, was ich gemacht habe die letzten 5 Jahre. Für mich zählt, was ich perspektivisch die nächsten 5 Jahre machen kann. Und das kann das Gleiche sein. Das kann auch was ganz anderes sein. Die schauen optimistischer auf die Gesamtlage, weil die ja natürlich auch dann sich einmal anschauen, in welchen Branchen, in welchen Industrien, in welchen Beschäftigungsgruppen gibt es denn tatsächlich auch noch Wachstum? Was sind die Megatrends und was kann dann auch die Dienstleistung sein, entweder in der Kerndienstleistung, der wir unterwegs sind, oder in einer anderen Dienstleistung, mit der man auch Geld verdienen kann und wo man auch wieder Spaß hat zu arbeiten, aufgrund der Tatsache, dass auch der Kunde einem signalisiert, gut, dass sie anrufen, ich habe da ein Problem. Denn das ist auch so ein bisschen der Bias, dem so viele Unternehmer dann auflaufen. Wenn man in der Kundenpflege unterwegs ist, und das ist ja jedem anzuraten, man hat aber Kunden, die von Strukturwandel auch maßgeblich betroffen sind und ruft da an und hat nur diese Kundenstruktur, also monokulturell, dann bekommt man ja von morgens 7.30 Uhr bis abends 19.30 Uhr einfach nur das Leib geklagt. Und das ist ja auch kraftraubend. Wenn man allerdings, glaube ich, da ein bisschen diverser unterwegs ist und man versucht auch mal ganz andere Branchen rein zu akquirieren, um zu fragen, was ist da dann Unterstützung erforderlich, dann wird man auch mal positive Nachrichten bekommen. Und ich sehe das aus eigenem Erleben. Ich hatte das Glück, dass ich bisher in einigen Endleihbranchen arbeiten durfte, durch die Fokussierung meiner Betriebe, die ich entweder übernommen habe, die wir gekauft haben, die wir gegründet haben, die wir auch wieder geschlossen haben mitunter. Wir haben ja einen breiten Blick darauf und das war für mich total fruchtbar, dann auch diese Varianz kennenzulernen. Und jede Branche hat ja Zeiten, wo sie boomen, wo sie wachsen, wo sie attrahieren und genauso gut gibt es Branchen, die haben, oder es gibt Zeiten, da haben sie es nicht. Und wenn man über eine gewisse Varianz verfügt, dann findet man auch Spaß. Und dann hat man auch schöne Themen, dann hat man abwechslungsreiche Themen, man hat Aufbauthemen und natürlich auch Restrukturierungsthemen. Aber das ist dann nicht nur Restrukturierung oder nur Aufbau, sondern es ist eine gute Mischung. Und mir persönlich gibt das immer ganz viel Kraft, wenn ich weiß, ich habe diese gesamte Klaviatur an Herausforderungen meiner Kundenbetriebe und mich lässt das dann auch jeden Tag mit Freude zur Arbeit gehen. Ne?
Also sagst du ganz klar, die Zeitarbeit hat eine Zukunft?
Klar. Na klar, die Zeitarbeit hat eine riesengroße Zukunft. Denn, und jetzt kann ich da vielleicht ein bisschen ins Detail gehen. Ich hatte das letztens auch schon mal gesagt. Wir denken immer, dass unsere Kunden, die wir heute so auf dem Schirm haben, eigentlich alles können. Aber lass uns mal über Biografie oder beziehungsweise Demografie sprechen. Wenn man sich anschaut, was in den nächsten Jahren in Deutschland passieren wird, dann muss einem ja Angst und Bange werden. Ja, wir haben ja unfassbar viele Menschen, das sind ja Millionen an Erwerbspersonen, die in Ruhestand gehen, viel zu früh in den Ruhestand gehen, wo heute noch keinerlei Idee besteht, wie man diese Menschen nachbesetzen kann. Und dann kann es vielleicht eine Conti, dann kann es vielleicht eine Schaeffler, auch wenn sie es selber nicht machen, dann können es große Versicherungen oder Banken aufgrund der Tatsache, dass sie eigene Stäbe haben, international sowieso Personal gewinnen. Aber wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, mit wem arbeiten wir denn mitunter in unserem Betrieb? Wir arbeiten ja mit einem regionalen Mittelstand bis hin zu KMU. Und K ist an dieser Stelle ganz groß geschrieben. Wie soll denn ein Handwerksmeister, und ich hatte dieses Beispiel auf dem Kongress mal gesagt, wie soll denn ein Handwerksmeister loslaufen und soll aus Marokko Maler gewinnen, die in Deutschland integriert werden, um dann langfristig in Deutschland Wände zu tapezieren? Das ist völlig illusorisch. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Mein Vater hatte einen Handwerksbetrieb, wenn ich mir vorstelle, er lebt leider nicht mehr. Der wäre jetzt nach Rabatt gefahren, um dort Menschen zu akquirieren. Dann wäre das irritierend gewesen. Den einzigen Rabatt, den er kannte, war der im Baumarkt. Aber die Stadt kannte er nicht. Und das wäre dann auch nicht gut gelaufen. Und das ist ja die Zukunft. Wir müssen ja sicherstellen, dass das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, und wir reden hier über KMU, perspektivisch überhaupt in die Lage versetzt wird, Dienstleistungen zu erbringen und zu produzieren. Das geht ja häufig nur mit Personal, denn KI deckt bis heute kein Dach. Und wir müssen sicherstellen, dass wir in die Lage versetzt werden, diese Aufträge dann tatsächlich auch zu erfüllen, diesen großen gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen. Denn nochmal, das ist nicht die Kernkompetenz von KMU, zu rekrutieren, auszubilden, zu qualifizieren, sondern dafür muss es andere geben. Ist auch heute noch nicht unsere Kernkompetenz, internationale Rekrutierung, weil wir es nicht durften, aber zukünftig wird es das wahrscheinlich sein.
Aber Christian, wo siehst du weitere Monetarisierungsmöglichkeiten? Was könnten wir denn noch machen? Wir können klassische Arbeitnehmer überlassen. Der Kunde ruft uns an und sagt, ich brauche Personal. Wir stellen dem Personal, dafür stellen wir nachher eine Rechnung und alles gut. Es läuft eine Zeit X, dass diese Zeiten, das ist auch so ein bisschen meine Meinung, etwas kürzer werden. Es wird etwas anstrengender, die Überlastungslänge wird kürzer, weil der Kunde die Gewissheit noch nicht hat, ob der Auftrag wirklich so lange läuft. Und deshalb sind es häufig dann kürzere Einsätze. Auftragsbücher sind nach wie vor eigentlich gut gefüllt. Und das ist eigentlich auch mal so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Wenn ich mit jemandem spreche, dem es nicht so gut ist, und er sagt, ach ja, da habe ich einen Kunden verloren, dann sagt er, oh, ich habe auch einen Kunden verloren, dann will man sich ja selbst auch so ein bisschen dann so mitreden. Ne? Kennt man ja so ein bisschen. Ich komme mal so langsam in das Alter, wo man sich viel über Krankheiten auch unterhält. Und jetzt ja auch bei mir und da auch. Und ja, finde ich immer schlimm. Da würde ich gerne mal rausspringen, weil solche Gespräche mag ich nicht. Ich bin grundsätzlich ein positiv denkender Mensch und glaube auch immer an das Gute an Menschen und auch an die Wirtschaft. Und ich habe es ja selbst in der Hand. Aber wo sind neue Bereiche, wo ich wirklich für eine Zeitarbeit nochmal umdenken muss und sage, da muss ich mehr in die Beratung gehen? Oder welche Bereiche siehst du da?
Ja, und damit, ich glaube, mit der Frage begehen wir den ersten Fehler. Denn was wir wollen ist, sorry for my language, 50er. Das ist völlig irrelevant. Wir sind eine Dienstleistungsindustrie. Wir haben keine Berechtigung, zu glauben oder uns vorstellen zu dürfen, was wir eigentlich tun sollten. Denn das ist in der Regel eine hausgemachte Dienstleistung, die auf unseren Interessen beruht, vielleicht unseren Vorstellungen beruht, aber die mit der Lebensrealität unserer Kunden vielleicht nichts gemein hat. Und das ist der Fehler eins. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir umdenken müssen, dahingehend, dass wir analytischer in die Megatrends hineingehen müssen, um zu fragen, welche Auswirkungen hat denn Trend A, B, C, D, E auf unseren idealtypischen Kunden? Und was sind die wirklichen Herausforderungen unserer Kunden aufgrund der Megatrends? Ich will jetzt nicht darüber sprechen, dass unsere Branche Digitalisierungsvorreiter ist. Das ist sie nämlich nicht. Das könnte sie aber sein. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, welchen Aufwand unsere Kundenbetriebe haben, beispielsweise bei der reinen Administration ihrer eigenen Personalreserven. Ich rede noch nicht über Rekrutierung, nein. Ich rede einfach nur über die Administration dieser gesamten Wertschöpfungskette Personal, die in KMUs mittlerweile aufgrund von EU-DSGVO, Lieferketten-Sorgfaltsgesetze und so weiter und so fort, einen unglaublichen Aufwand produzieren. Warum? ist das nicht eine Dienstleistung, der wir uns als Personaldienstleister annehmen? Warum machen wir das nicht heute? Warum machen wir in Krankenhäusern nicht die komplette Dienstplangestaltung? Warum machen wir nicht die gesamten Onboarding-Trainings? Warum machen wir nicht die gesamte Verwaltung der Mitarbeiter inklusive Abrechnungen im Bereich Lohn? Nein, Kliniken beschäftigen, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, ne? Das können wir auch eins zu eins übertragen in andere Industrien, beschäftigen Kohorten von Abrechnern, die alle nicht ausgelastet sind, die alle dann krank werden, nicht krank werden, Urlaubsvertretungen brauchen und so weiter und so fort und belasten einen Klinikgeschäftsführer und deren Personalleitung mit diesem administrativen Moloch, der immer wieder einzeltypisch ausgebildet werden muss und ausgeprägt werden muss. Das ist Wahnsinn. Das könnten tatsächlich Betriebe, wir sind, viel leichter machen. Rekrutierung hatte ich gerade angesprochen. Ne? Wenn ich weiß, dass aufgrund von Demografie 15 bis 25% einer gesamten Belegschaft eines mittelständischen stahlverarbeitenden Betriebes in Ruhestand gehen, dann weiß ich, was da passieren wird in den nächsten Monaten. Und was macht der Betrieb? Er geht los und fängt an, an irgendwelchen Universitäten junge Personalreferentinnen abzuwerben, damit die ihm das Problem lösen. Das ist Wahnsinn. Das wird nicht funktionieren und das ist für alle Beteiligten eine ganz schlechte Idee. Warum machen wir das nicht komplett? Wieso haben wir nicht das Vertrauen beim Kunden, dass der Kunde sagt, Jungs und Mädels, das ist nicht mein Home-Turf, das könnt ihr viel, viel besser als wir. Wir hatten gerade über das Thema Flexibilität gesprochen. Ne? Es gibt diese Phasen, hochlaufen, runterlaufen. Was passiert, wenn Betriebe Stellenabbau durchführen müssen? Und ich rede jetzt nicht über diese komplett durchgestreamlineten Konzernbuden, die extrem gut beraten sind. Nee, ich rede auch da über Mittelstandsstruktur. Die fangen an, sich Rechtsanwälte zu suchen, die dann irgendwelche Outplacement-Verfahren machen. Und der Geschäftsführer beschäftigt sich ein Drittel seiner Zeit mit der Freisetzung von Mitarbeitern oder Frühverrentungsprogramm. Das ist irre. Auch das ist total irre. Und da geht es nicht nur um eine Beratungsleistung unserer Betriebe, nein, sondern auch um die echte aktive Annahme dieses Geschäftes. Und wir sehen ja durchaus, dass andere ähnliche Industrien, wie wir es sind, durchaus schon anfangen, in diesen Bereichen unterwegs zu sein. Wenn ich mir Accenture anschaue, wenn ich mir BCG anschaue, wenn ich mir Softwareunternehmen anschaue, die liefern ja heute schon Lösungen in der Beratung oder auch im Fulfillment genau zu diesen Fragestellungen. Nur wir als Branche sind zu dusselig, wirklich rauszugehen und aktiv mit dem Kunden genau über diese Themen zu sprechen, die nichts mit unserem Kerngeschäft zu tun haben, aber die wir eins zu eins heute schon machen können. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Es ist doch so schön, wenn man mal gegenüber sitzt von einem Entscheidungsträger in einem Kundenbetrieb, ob es nur ultimativ ist, was Geschäftsführer, Gesellschafter ist, personalleitende Stellen, betriebsleitende Stellen. Es wäre ja so einfach, diese Frage zu stellen, sag mal, wenn ich dir einen Wunsch erfülle und morgen ist dein Leben besser, was hätte sich geändert? Und wenn es dann eine ganz abstruse Situation ist oder eine ganz abstruse Problemstellung ist, dann lass uns doch gemeinsam an dieser abstrusen Problemstellung arbeiten. In unseren Betrieben, das weiß ich, arbeiten ja so viele exzellente Kolleginnen und Kollegen, die jederzeit auch in der Lage sind, Informationen zu beschaffen, Probleme zu lösen, Konzepte zu erstellen und auch Leistung zu liefern. Wenn wir nur anfangen, das für den Kunden explizit und spezifisch zu machen und das zu monetarisieren, dann weiß ich nicht, wo da das Limit sein soll in der Zukunft.
Gebe ich dir recht, wenn du die Probleme des Kunden löst, ne, dann gibt es auch immer wieder neue Aufgabengebiete und auch Umsatz und einfach ein Weiterkommen. Das Thema wird wahrscheinlich aber dabei sein, so wie wir auch das Problem haben, Arbeitnehmerbelastung klassisch und Personalvermittlung. Auch das ist schwierig, wenn einer sagt, pass auf, wir machen klassische Zeitarbeit, jetzt wollen wir auch Personalvermittlung machen. Ist das ein Change-Prozess, den man da machen? Ist es eine andere Qualität? Ne? Grundsätzlich ist das Gleiche, wie wir rekrutieren, wir machen Vertrieb. Ja, das ist gleich, egal ob wir Arbeitnehmerbelastung oder Personalvermittlung machen. Aber jetzt kommt ja noch eventuell Beratung dazu. Und dann sagen halt viele, ja Christian, wie soll ich das machen? Ich habe da gar keine Ahnung von. Ich bin nicht der Beratungsbetrieb und meine Mitarbeiter können gar nicht richtig beraten, weil die so eine Denke haben, so richtig Dienstleister sind wir noch gar nicht, sondern wir werden uns zugerufen, ich brauche 5 Mann und dann legen wir los. Aber jetzt müssen wir selber mal überlegen, Konzepte erarbeiten, das können die meisten nicht.
Das ist so, als ob Freilandhühner für die Käfighaltung anfangen zu protestieren. Niemand sagt ja uns als Unternehmern, dass wir nicht beraten dürfen. Dieses Thema, ich kann es nicht, liegt häufig an einer ganz persönlichen Selbsteinschätzung. Eine Sache weiß ich aber, wir können diese personalrelevanten Fragestellungen sowieso besser beantworten als der Kunde. Und wenn wir Sachen besser können, haben wir jederzeit the right to win und dementsprechend auch die Möglichkeit, dass wir beraten dürfen und auch dafür Entgelt verlangen können, aufgrund der Tatsache, dass wir etwas besser können als unsere Kunden. Und ich weiß, das deutsche Prinzip ist da immer anders, ne? Wir Deutschen sind ja, ich gucke, habe ich hier was rumliegen? Bestimmt. Wir sind so Zettelwahnsinnige. Wir brauchen ja immer sofort irgendwie einen Beleg dafür.
Was ich zeige jetzt nicht meinen Schreibtisch. Ich zeige jetzt meinen
Schreibtisch. Und wir brauchen immer irgendwelche Zertifikate und Belege, was wir alles so schön gemacht haben. Und wir gehen davon aus, dass dann auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die dann in die Beratung einsteigen, Beratung, mindestens ein Insert MBA brauchen und ein St. Gallen Zertifikat für internationales Management. Das ist totaler Kappes. Also wenn man meinem, ich komme auf das Beispiel zurück, wenn man meinem Vater, der Beratung brauchte, für die Gewinnung von ausländischen Arbeitnehmern, wenn man dem mit einem Insert-Zertifikat gekommen wäre, hätte er Gesundheit gesagt. Und ich schätze ihn wirklich sehr. Aber das ist auch leider so ein bisschen kulturell verankert bei uns, dass wir glauben, dass wir nicht die Legitimation hätten, Dienstleistungen anzubieten, die wir noch nicht angeboten haben. Aber natürlich haben wir das. Natürlich haben wir das, wenn wir Dinge besser können. Und da komme ich zu einem einschränkenden Faktor, woran wir dann doch auch arbeiten müssen in den Betrieben, aber auch als Gesamtbranche, ist die Qualifikation und die Qualität unserer Mitarbeitenden in den Innendienststrukturen, insbesondere auch in den Vertriebsstrukturen. Denn die Branche ist ja schon eine Branche der Quereinsteiger. Und wir hatten lange dafür gekämpft, dass wir eine eigene Ausbildung haben. Jetzt haben wir den ersten Studiengang für Personaldienstleistungen entwickelt, der jetzt den ersten Start hat auf Bachelor-Niveau. Und das wird dann auch die Zukunft sein. Wir müssen Nachwuchs ausbilden, das auch über ein anderes Kompetenzsetting verfügt, breiter Probleme lösen kann, über den Tellerrand hinausschauen kann und dann auch ganz aktiv Probleme sucht, die heute noch keine Probleme der Branche sind, sondern Probleme des Kunden sind. Und dann sind wir auf einem guten Weg.
Weil wir können ja nur Impulse geben, ne? Wir können jetzt Anregungen geben, was für Möglichkeiten sind. Den Weg müssen wir ja selber gehen. Irgendwann musst du als Zuhörer, Zuschauer jetzt mal den Schritt machen. Okay, ich will mal was anderes machen. Wir versuchen, ein weiteres Standbein aufzubauen. Wir versuchen die Qualität nochmal. Löst doch bitte die Probleme deines Kunden. Dann ist der Preis auch häufig egal. Dann hast du wieder eine neue Idee, eine neue Motivation. Einfach mal gucken. Und dafür gibt's ja auch Beratungen. Lass uns zusammen an einem Konzept arbeiten. Frag den Verband, wie er unterstützen kann, weil da auch meine Aufforderung, Christian, an den Verband. Da müsst ihr auch ein bisschen Ideen bieten, und weil die wissen ja schon gar nicht das Pricing. Was nehme ich denn überhaupt für eine Dienstleistung? Ich weiß, was ich für Mitarbeiter nehmen soll, aber jetzt brauchen die eine Beratung und wollen da irgendwie die Mitarbeiter vielleicht im Ausland rekrutieren und brauchen mich halt als Experte da. Was rufe ich denn da auf? Was nehme ich denn? Ne? Wo sind die Erfahrungswerte? Die fehlen halt leider, und dafür braucht man halt Unterstützung in der Regel von extern. Und vielleicht kann der Verband da auch helfen.
Ja, zu Preisthemen darf der Verband nicht beraten, de jure. Das gibt immer relativ schnell Ärger. Was wir durchaus tun können bei der Weiterentwicklung von Dienstleistungen, ist, dass wir den Katalysator bilden. Ne? Wir können sicherstellen, dass die Menschen zusammenkommen, die Ideen haben und oder auch Fragen haben, um dann gemeinschaftlich im Rahmen der Nutzung der Schwarmintelligenz über diese Themen dann zu sprechen und eine individuelle betriebliche Strategie zu entwickeln, wie man denn auf Grundlage der Kompetenzen, die vorherrschen in den Betrieben, dann eine gute Dienstleistung bauen kann, die dann auch monetarisiert werden sollte beim Kunden. Das kann Verband, und dafür treten wir auch immer an. Wir haben ja unterschiedliche Verbandsbereiche mittlerweile gegründet, die Monetarisierungsmodelle ganz explizit in den Fokus nehmen. Ein Verbandsbereich ist das Thema Personalentwicklung, weil wir glauben, dass auch da perspektivische Monetarisierungsmodelle entstehen werden. Da sind wir aber in den Kinderschuhen. Aber das leiten wir dann schon an. Im Kern ist aber tatsächlich die Verantwortung bei anderen Menschen zu suchen. Und da bin ich immer sehr klar, und da bin ich auch sehr klar in meinen Organisationen, das ist Chefsache. ich muss erwarten können, dass all die Unternehmer in unserer Branche sich in ihr Auto setzen oder auf ihr Fahrrad, wenn sie in Berlin wohnen, klar, ich war in Berlin, und gemeinsam mit den Menschen, die operativ arbeiten, zum Kunden fahren. Das ist Chefsache. Da ist die eigentliche Innovationskompetenz. Sie müssen die Dienstleistung weiterentwickeln. Sie müssen den Kunden fragen, abseits von dem, was ich dir seit 25 Jahren verkaufe, was brauchst du eigentlich wirklich? Um dann eine gute Idee gemeinschaftlich mit den Menschen zu entwickeln, die in der Organisation arbeiten, was denn die Zukunft dann dieser Betriebe ist. Und da gibt es prominente Beispiele. Beispielsweise Schleswig-Holstein, sehr geneigter Kollege, kam aus dem Rhein-AÜ-Geschäft, hat jemand für sich erkannt, da will er nicht mehr spielen oder da kann er nicht mehr spielen. Ich glaube, der macht heute gar keine AÜ mehr. Der macht ausschließlich PV und höherwertige Beratung und hat, glaube ich, ein gutes Leben damit. Weil er eine Nische gefunden hat, entwickelt hat, weil er ganz, ganz spitz ist in dem Dienstleistungsportfolio, hochqualitative Perm-Geschäft macht. Ich will es nicht nur Personalvermittlung nennen, sondern ein echtes Perm-Geschäft. Und ist damit, glaube ich, gut bedient. Und er hat vor 20 Jahren damit angefangen, weil er es wollte. Und er gesagt hat, Leute, kommt mit, wir gucken uns das gemeinsam an. Da kann man noch so sehr immer auf Externe hoffen, die einen beraten. Das muss schon aus einem selber kommen. Und wenn man als Unternehmer das Gefühl hat, mir fehlt die Kreativität und ich verstehe das gut, dann muss man jemanden finden, der mit einem arbeitet, der ein anderes Leistungsprofil hat und vielleicht kreativer ist, um diese Fragen dann zu verarbeiten. Aber es gibt sehr viele sehr talentierte Menschen derzeit im Markt, die eine gute Perspektive brauchen und die man dafür garantiert gut einbinden kann.
Ja, wenn euch Ideen fehlen, ich habe mehr Ideen als Züge fahren, also Ideen habe ich reichlich und da kann ich sicherlich ein bisschen unterstützen. Aber Christian, ein wichtiges Thema, wir haben, also empfinde ich, straf mich gerne Lügen, aber eine gewisse Überalterung unseres C-Levels, also der Führungskräfte, ich will so langsam so ein bisschen in die Richtung Nachfolgeregelung kommen, weil ich glaube, ist so meine Einschätzung, wir haben auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass sich meist die Geschäftsführer, Inhaber von Zeitarbeitsfirmen und Personalvermittlungen, egal, wir haben ja den ganzen Personaldienstleistungsbereich, viel zu spät um eine Nachfolge kümmern. Irgendwie sind ich habe jetzt auf der Messe mit einer 65-jährigen Dame gesprochen, Grüße gehen raus, ein tolles, erfolgreiches Zeitarbeitsunternehmen und beschäftigt sich jetzt gerade mit der Nachfolge und ist jetzt gerade 65. Und der Mann ist 5 Jahre älter. Und sie hat jemanden im Team, der dem aber ganz nicht so gewachsen ist. Sie sieht ihn da, aber er sieht sich nicht so oder die Person sieht sich nicht so da. Wie gehen wir damit um? 65 ist doch viel zu spät, oder?
Viel zu spät. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich habe vor diesem Thema tatsächlich Angst. Denn wenn ich in die Runden schaue, gerade auf verbandlicher Ebene, wenn wir zusammenkommen, dann sehe ich schon ein gewisses Maß an Stereotyp vor mir sitzen. Und ich habe alle lieb. Ich arbeite mit allen wirklich gerne. Aber ich bin 41. Ich möchte noch ein paar Jahre in dieser Branche tätig werden. Ich sehe schon auch, dass wir in den nächsten Jahren signifikante Probleme bekommen werden, aufgrund der Tatsache, dass das ganze Thema Nachfolgemanagement eben nicht verarbeitet worden ist oder auch nur stiefmütterlich verarbeitet worden ist. Was nicht funktionieren wird, und ich komme jetzt mit all den Dingen, die nicht funktionieren, und dann überlegen wir mal, was ich gesehen habe, was gut war. Was nicht funktioniert ist, wenn man sich mit 63, wenn man das Ziel hat, mit 65 in Ruhestand zu gehen, anfängt, Gedanken zu machen, wer soll es dann werden. Was nicht funktioniert ist, dass man sich jemanden ausguckt und sagt, der wird es, ohne dass jemand sehr früh auch schon gesagt hat, das ist mein unbedingter Wille, das zu tun. Was nicht funktioniert ist, mit 65 eine Beratung ins Haus zu holen, die dann versuchen soll, relativ schnell einen Nachfolger zu finden. Was nicht funktioniert ist, dass man die Handelskammer fragt, dass man sich listen lässt in der Nachfolgebörse und dann irgendein Externer kommt, der noch nie was mit der Branche zu tun hat, aber ein Inserat-Examen hat. Das sind alles Dinge, die nicht funktionieren. Und das sind leider diese Standardinstrumente, die wir haben. Wird auch ein bisschen dadurch getrieben, dass es auch sehr findige und ja, wie soll ich sagen, geschäftstüchtige Berater gibt, die sich auf das ganze Thema Nachfolge spezialisiert haben und viel zu spät reaktiv in die Betriebe gehen. Ich habe andere Dinge auch gesehen. Ich habe selber erlebt, dass ein Manager, der gerade 50 wurde, angefangen hat, Nachfolge aktiv zu planen, hat zwei Kinder, sagt, beiden möchte er das nicht aufbürden, diesen Betrieb zu übernehmen. Nebensatz, die haben auch nicht die Kompetenz, die Kinder, diesen Betrieb zu machen, weil das nette, liebe Jungs sind, aber sie sind keine knallharten Manager, das ist sick, die Rhetorik des Herrn. Und er hat ganz früh angefangen zu überlegen, wie kann man eigentlich den Betrieb, der eine gewisse Größenordnung hatte, im Rahmen von Veräußerungen von Anteilen auf breitere Beine stellen, um Management Board zu produzieren, das dann auch funktionsfähig ist. Hat dann sehr früh angefangen, ein anderes Profil einzustellen von Kollegen und Kollegen für den Innendienst, tendenziell die etwas besser ausgebildet waren, die jünger waren, die mitunter auch gierig waren, auch so ein bisschen eher unternehmerisch unterwegs waren, und hat die langfristig aufgebaut. Von denen sind auch bei weitem nicht alle übrig geblieben, aber es sind drei übrig geblieben, die heute Geschäftsführer sind dieses Betriebes. Der Besitzer zieht sich jetzt sukzessive aus dem Geschäft zurück, hat einen Teil der Anteile schon verkauft, hält noch einen Teil, ob sie dann perspektivisch irgendwie nochmal verkaufen an Strategen, das weiß ich nicht, aber hat früh angefangen, kleine Häppchen abzugeben an Anteilen, um auch diese unternehmerische Grundhaltung, diese unternehmerische Kompetenz dann auch anzuleiten. Denn man muss die Kirche im Dorf lassen, ne? Wenn die Betriebe sind ja werthaltig. Da muss ja jemand einsteigen wollen, der auch Geld mitbringt. Denn zu Recht haben Gründer, die ihren Betrieb veräußern, die Erwartung auf eine Verzinsung ihres eingesetzten Kapitals. Und wenn ein junger Mensch kommt und er soll 500.000 Euro bezahlen für einen Unternehmensanteil, der wird das nicht machen. Es sei denn, er oder sie hat
geerbt oder so.
Balls of Steel und einen guten Zugang zu der Bank. Also das sind dann auch Möglichkeiten, aber davon gibt es ganz wenige. Und daher muss man, glaube ich, früh anfangen, noch ganz früh anfangen, diese unternehmerischen Tugenden zu übertragen. Das ist ein Prozess, der dauert eine Dekade, wenn es schlecht läuft. Und man muss Menschen finden, die ganz bewusst sagen, meine Zielsetzung ist, Unternehmer zu werden in dieser Industrie und auch wirklich mit meinem Kapital zu haften. Und diese zu finden, langfristig onzuboarden, ist eine große Herausforderung. Ich habe genauso gut Situationen erlebt, und ich spreche da nicht pro domo, sondern es sind wirklich gute Fälle gewesen, wo Unternehmer ab einem gewissen Alter professionell die Unternehmen verkauft haben, an beispielsweise Private Equity, wo anders auf Unternehmensnachfolge geschaut wird und wo dieser Prozess begleitet wird über einen Zeitraum von 5 Jahren, im Regelfall, wenn es die Investmentperiode ist. Auch da gab es wirklich gute Beispiele für eine ganz nachhaltige und substanzielle Unternehmensnachfolgeregelung. Ich habe schon Modelle gesehen, wo eher ältere Kolleginnen und Kollegen Unternehmer anfangen, Betriebe zusammenzuführen. Also beispielsweise ein Modell, hochspannend, 4 Einzelunternehmer, alle über 60, alle ohne Nachfolge, haben gesagt, na, wir machen das anders, wir nehmen diese 4 Unternehmen, bauen sie quasi zusammen, setzen eine Holding drüber und suchen dafür Management zur Steuerung dieser 4 Betriebe, aber nicht 4 einzelne, sondern 2, ein CCO, ein CEO, die das dann anfassen. Auch aus der Branche kommen, sie bildeten dann den Verwaltungsrat und haben praktisch unterstützt. Auch das war ein gutes Modell, aber alles aktiv gesteuert und im Regelfall früher. Und was jeweils passt, muss jeder für sich selbst entscheiden und jeder Unternehmer auch selbst für sich entscheiden. Aber was wichtig ist, ist, dass man diese Frage für sich erörtert. Wie lange will ich arbeiten? Und ist es weniger als 5 Jahre? Wie ist mein Succession Planning? Wie ist die Nachfolgeregelung eigentlich in meinem Betrieb? Und wenn da noch nichts ist, ist 5 Jahre blöd. Dann würde ich anfangen, eher über 7 bis 8 Jahre nachzudenken, bis der Betrieb sauber und nachhaltig übergeben ist. Denn ganz im Ernst, das kann ja nicht im Interesse eines Unternehmers sein, der 20, 30 Jahre sein Unternehmen gebaut hat, das Ding mal kurz 2 Jahre vorher irgendwie zu verscherbeln, nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, und dann zu schauen, wie sich das dann entwickelt. Mir persönlich würde das Herz brechen, wenn ich sehe, was mit meinen Betrieben passiert, wenn ich nicht mit Sorge eigentlich Nachfolge würde planen können. Also ich finde das schlimm. Und wir haben ganz viele kleine Betriebe, mittelständische Betriebe in der Zeitarbeit und ein relativ altes Führungskräfteboard. Das ist ein Riesenthema. Und daran müssen wir schnell arbeiten. Das müssen wir auch verbandlich nochmal anders anfassen, weil ich glaube, dass wir da tatsächlich besser unterstützen könnten. Aber dieses Thema hatten wir auch noch nicht auf dem Tableau, müssen wir ganz ehrlich sagen. Aber das wird ein relativ dringendes Thema werden.
Ja, das Thema wird meist immer dann dringend, wenn man gesundheitlich, ich wünsche keinem was, dass er gesund und 100 Jahre alt wird. Aber meist, wenn dann auf einmal gesundheitlich was passiert und oft was nicht welche Bedenken, ist auch, es kann dem Partner auch was passieren, ja. Auch da ist man dann auf einmal in der Situation, dass man doch ein bisschen mehr Zeit verbringen möchte und die Zeit ist endlich. Und es wäre einfach grob fahrlässig, sich so spät damit zu beschäftigen. Aber Christian, ich glaube, ein großes Problem ist, wir sind in einem Bereich, ähnlich wie bei Versicherungen, Vertrieb, mein Kunde, mein Kandidat, meine Mitarbeiter, wir machen oft unser eigenes Süppchen und netzwerken relativ wenig. Wenn ich ein großes Netzwerk habe, habe ich auch immer wieder Ideen und Impulse, was es für Möglichkeiten gibt. Ich kann zum Beispiel sagen, jede Woche kommen 1, 2 neue Startups, Gründer auf mich zu und sagen, Daniel, ich möchte gerne Zeitarbeitsfirma machen, ich habe da Bock drauf, ich habe selbst meine Zeitarbeit gearbeitet, ich habe intern, ich habe extern gearbeitet, ich kann das irgendwie besser. Manchmal auch ein bisschen blauäugig, da muss man auch sagen, ja, ich weiß, ihr bildet da auch eine Menge von aus, die gibt ja beim GVP diesen den Fortbildung, die dann die Gründer machen können. Und ich habe das schon gehört, da sind unterschiedliche Klientel und Leute mit verschiedenen Motivationen. Aber die haben Bock, sich selbstständig zu machen. Und vielleicht kann man die ja mit den etwas Älteren, die überlegen, sich zu verändern, zusammenbringen und dann einfach mal gucken, da ist jemand, der hat da Bock drauf, der hat auch dieses Gen und der möchte sich selbstständig machen, weil wir kriegen das nicht eingeimpft. Du kannst doch nicht einfach sagen, hier, ach, guck mal, das wird ganz gut passen, ich traue dir das zu, aber man sieht sich selbst nicht da so drin. Dann wird's halt schwierig, ne? Und dann ist irgendwann vorbei. Und wenn man dann drüber nachdenkt, bevor ich verkaufe und den ganzen Stress, dann liquidiere ich eher, das kann's ja nicht sein. So werden wir die Zeitarbeit nicht retten können. Also da müssen wir ein bisschen Ideen haben. Und wenn der Verband da auch unterstützen kann, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Oder siehst du das anders?
Nee, ganz deutlich, ne? Und es gibt kein Konzept dazu. Diese jungen Wilden, die ausgebildet werden über die Verbände, die zusammenzubringen mit Achtung, das ist total frotzelt und so, nicht bitte zu zielfähig mit den alten Wilden, die es nicht sind. Aber wenn man das, glaube ich, matchen würde, dann würde es mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr fruchtbar sein können. Dann wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Wie schön ist es auch, wenn man seine Selbstständigkeit plant und man hat direkt die Möglichkeit, auch einzusteigen in einen Betrieb, der auch schon Substanz hat, der ein anderes Volumen hat, wo eine andere Professionalität ist, mit einem Mentor, einer Mentorin, die einem auch auf dem Weg um die Fehler, die man üblicherweise begeht, an die Hand nimmt und sagt, wenn du das machst, wird Folgendes passieren. Die Entscheidung müssen die Menschen dann selber treffen. Aber diesen Lotsen, den hatte ich zum Beispiel auch und das hat mir extrem viel geholfen. Grüße gehen raus zu Wolfgang, ja, der mich da in meiner Zeit ganz maßgeblich begleitet hat. Und das ist extrem hilfreich. Und das kann ein Zukunftsmodell dann auch sein. Das ist konzeptionell noch nicht aufgegleist. Ne? Viele wollen auch wirklich from the scratch anfangen und was ganz Eigenes, was ganz Neues machen. Das ist auch in Ordnung. Aber auch da könnte es ja helfen, wenn erfahrene Kolleginnen und Kollegen dabei wären, die als Mentoren zur Verfügung stehen. Vielleicht ergibt sich daraus ja auch eine fruchtbare Partnerschaft, wenn es auch dann mit der Übergabe des Betriebes nicht funktioniert. Aber vielleicht gibt es da mindestens Kooperationsmöglichkeiten im Sinne des Netzwerkes. Denn wir können ja alle nur voneinander lernen. Denn die Kompetenzen der Menschen, die jetzt gerade von den Schulen und den Unis kommen, die 25 sind und Keks, sind ja andere als die von den sehr lebenserfahrenen Hardcore-Unternehmerinnen und Unternehmern, die heute 60 plus sind, die Summe sind ihre Erfahrungen und dementsprechend mit allen Wassern gewaschen bei der Abwendung von betrieblichen Risiken. Das ist doch großartig. Nur irgendwie haben wir doch diesen Zugang noch nicht gefunden, dass wir miteinander sprechen. Das sieht man auf Veranstaltungen auch. Da steht das Establishment und da steht dann die Menschen, die mit der Säge an den Schülern stehen, auch meistens getrennt und nicht zusammen. Warum machen wir das? Ne? Warum sprechen wir nicht die Menschen aktiv an, die nicht so aussehen wie wir selbst? Ich glaube, das wäre eine ganz große Bereicherung.
Ja, und diese Generation, die jetzt ja nachkommt, wird ja auch die Generation sein, die dann auch besser mit der nächsten Generation und mit den aktuellen Generationen klarkommt. Also auch da muss man natürlich sich einmal auch drauf einlassen, ne? Guck doch einmal, was es für Möglichkeiten hat, bevor du dann sagst, der hat überhaupt nicht meine, also ich glaube eher, du findest eher jemanden, der die gleichen Werte vertritt, aber halt so ein bisschen andere Sichtweisen auch hat. Und da kann man ja gucken, dass man da das Passende findet. Also den Idealen, der das alles schon gemacht hat und irgendwie nur 20 Jahre jünger ist, den wird es nicht immer geben, sondern wir haben das ja auch bei allen Stellen, wir haben das draußen bei unseren Kunden, dass wir dann auch sagen, hire for attitude, train for skills. Und das Gleiche ist halt auch bei der Nachfolgeregelung. Da denkt man nur immer, da muss man den Perfekten, oder man sucht genauso Leute, wie man selber einer ist. Aber nein, such doch lieber Leute, die dich ergänzen, die, ne, vielleicht sind zwei oder drei, du hast ja gerade das Beispiel auch genannt, da sind drei Leute, die das jetzt machen und dann wird es auf drei Schultern verteilt und da kann jeder seine Kernkompetenz da reinbringen und in Personalunion die Leute zu finden. Wir wären weniger am Markt. Wie soll das auch möglich sein? Also das ist, glaube ich, auch eine gute Idee, dass man aber guckt, verteilt es auf mehrere Schultern.
Das ist ganz spannend, dass du das sagst. Wenn ich mir das Management-Board anschaue bei mir in dem Unternehmen, in der Time-Partner, ich glaube, wenn man uns von außen sehen würde als Gruppe, dann würden alle sagen, das kann nicht funktionieren, weil wir extrem unterschiedlich sind. Über alle Dimensionen, Alter, Geschlecht, Herkunft, Kompetenzprofil, das ist wirklich extrem bunt und ich liebe es. Und es ist wirklich gut und es ist auch wirklich erfolgreich, weil wir gefühlt mit uns die gesamte Bandbreite, die ich im Betrieb habe, dann auch abdecken. Nun ist das ein hochdiverser Betrieb und ganz ein Betrieb, der geprägt ist von Vielfalt. Das ist unser Kernwert. Dementsprechend kann ich es nicht komplett abbilden, aber das ist schon spannend. Das ist natürlich in der tagtäglichen Arbeit manchmal wirklich herausfordernd, weil immer Konflikte dann auch entstehen, wenn Weltanschauungen aufeinandertreffen, wenn Werte aufeinandertreffen oder auch Erfahrungen aufeinandertreffen. Und dann haben sie auch noch so einen schlechten Moderator wie mich. Aber im Kern ist das Ergebnis toll, gut und das ist total zukunftsfähig. Und jeder Mensch, der bei mir in der Organisation arbeitet, hat irgendwie jemanden auch im Management Board, wo man sagt, ja, ich identifiziere mich mit ihr oder mit ihm, weil das jemand ist, der mir sehr nah ist. Und das ist doch super. Wenn ich nur immer suchen würde nach so einem Dampfplauderer bei mir, in meiner Nachfolgeregelung, oh Gott, dann wird hier in den Laden auch nichts passieren. Ne? Und deshalb ist der Variantenreichtum in der Nachfolgeregelung ganz, ganz wichtig.
Okay, das wäre schon ein schönes Schlusswort, aber so will ich dich noch nicht hier aus dem Podcast gehen lassen. Wir haben ja die Podcast-Folge so genannt, die Zukunft der Zeitarbeit. Ne? Wir wollen positiv in die Zukunft blicken, wir wollen motivieren, wir wollen auch mal so ein das Licht, am Ende, ich lasse es dann weg, weil nicht, dass es der Zug ist, sondern ein Licht am Horizont, irgendwie positive Dinge. Mal Butter bei den Fischen. Wie war denn euer Quartal, euer drittes Quartal? Lässt das auf positive Veränderungen hoffen?
Ja, wir haben einen Vorteil. Wir haben angefangen, strukturell das Unternehmen zu transformieren vor gut einem Jahr, haben ganz harte Entscheidungen getroffen, Entscheidungen, die mich nicht haben schlafen lassen, Entscheidungen, die mir Schmerz zugefügt haben. Das waren somit meine ersten Amtshandlungen hier in diesem Unternehmen. Entscheidungen, die kulturell als solches so eigentlich nicht denkbar waren. Aufgrund der Tatsache, dass wir das vor gut einem Jahr gemacht haben und dieses Tal der Tränen durch hatten, sind wir, glaube ich, jetzt sehr gut aufgestellt und das Quartal jetzt schließen wir sehr gut ab. Und ich mag das immer schon kaum sagen, weil ich mich fast dafür schäme, weil ich weiß, dass das nicht überall gerade so funktioniert, aber wir kommen zurecht und ich schaue sogar optimistisch in Q4. Wir hatten ein ganz, ganz anstrengendes erstes Halbjahr, das war schmerzhaft. Das waren Restrukturierungsschmerzen, aber auch ganz harte Marktschmerzen. Der Verlust im Jahreswechsel, nicht EBITDA monetär, sondern auch in der Substanz, war undenkbar und auch nicht absehbar. Aber wir hatten eine gute Jahresendrallye und ich freue mich total auf die nächsten drei Monate. Und ich muss fast sagen, ich darf das nicht immer so laut sagen, ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft, wie gut die das gemacht haben. Das habe ich nicht erwartet in der Form. Das war schon toll.
Aber da ist ein sehr, sehr wichtiges Learning dabei, Christian, dass ihr habt Dinge vor einem Jahr angestoßen und jetzt könnt ihr die Ernte einholen dafür. Das heißt, bleibt weiter dabei, gebt Gas, der Erfolg wird kommen. Ja, wir können nicht garantieren, aber glaubt daran, gewisse Dinge brauchen einfach ihre Zeit, Transformationen brauchen ihre Zeit und glaubt daran, lasst euch nicht unterkriegen und gebt an. Und wenn eine Branche es kann, dann ist es die Zeitarbeit, dann ist es die Personaldienstleistung, auf Wandel zu reagieren, den Markt zu verändern, sich zu verändern und auf Marktgegebenheiten gesetzliche Änderungen sich einzustellen. Wenn eine Branche das kann, dann ist es, glaube ich, die Zeitarbeit, oder?
Ja, klar. Und Ergebnis ist das Produkt aus Fleiß und Optimismus. Und wenn man beides an den Tag legt und das dann den Menschen, mit denen man arbeiten darf, auch zeigt und das auch wirklich ernst meint und verkörpert, dann können die Nachrichten noch so schlecht sein. Die Menschen gehen jeden Tag los und sagen, ja, der Markt ist halt scheiße, ich mache das Beste draus. Und das produziert dann die Ergebnisse. Ne? Und dann schafft man es auch, Marktanteile zu gewinnen, auch wenn Markt allgemein rückläufig ist.
Genau, das ist doch Marktanteile gewinnen, ist auch ein schönes Schlusswort. Christian, für mich war es sehr kurzweilig, war sehr informativ. Wir haben mitgenommen, der Verband hat noch ein, zwei Aufgaben, in welche Richtung es geht, neben anderen Aufgaben noch, ne, die wird sich angesprochen, aber da sind sicherlich Nachfolgeregelungen und neue Monetarisierungsmöglichkeiten, dass man da noch ein bisschen unterstützt und Aufklärungsarbeit auch leistet. Und wer sich austauschen möchte, kommt gerne auf die Events vom GVP, auf Messen, tauscht euch aus, macht ein Netzwerk. Steht nicht nur mit euren Leuten rum, sondern stellt euch mal zu anderen auch, die ihr noch nicht kennt, weil den neben euch, der mit euch im Auto gesessen hat oder im Zug gesessen hat, den kennt ihr schon, ihr wollt ja neue Leute kennenlernen. Also versucht euch da mal ein bisschen auch mal den anderen zu öffnen. Und Christian, ich wünsche, erstmal gehört dir das letzte Wort, ganz klar. Haben wir noch irgendwas vergessen? Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Wie kann man, welches Anliegen ist dir noch wichtig? Was möchtest du noch transportieren?
Also, wenn es um Netzwerk geht, ich stehe jederzeit zur Verfügung. Sprecht mich einfach an auf den üblichen Veranstaltungen oder kommt hier durch die Zentrale durch, wenn ihr irgendwie mal Gesprächsbedarf habt. Das ist keine Herausforderung. Ich habe da keine Allüren, ganz im Gegenteil. Geht einfach los und sprecht mich an.
Okay, gut. Ansonsten kann ich auch gerne den Kontakt herstellen. Ihr werdet auf jedem, auf dem nächsten Event sicherlich auch, Christian, du bist ja auch, warst jetzt auf der Staffing Pro, warst auf dem GVP Rechtsforum. Also man findet dich schon. Ich denke, das nächste wird am 26., 27. sein. Personalvermittlung.
Bin ich da.
Bist du auch da? Gut. Also da kann man auch Kontakt mit dir aufnehmen. Wenn ihr Wünsche, Ideen und immer konstruktive Ideen, ja, ich kann auch mal meckern, dass alles Kacke ist. Nein, kommt mit konstruktiven Ideen. Dann habe ich den Christian so wahrgenommen, dass er sich damit beschäftigt und auch Lösungen da findet und gemeinsam erarbeiten kann. Und da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, weil ich glaube, es ist nicht immer so einfach, jetzt so einen großen Verband auch zu führen. Da meinen größten Respekt vor, auch Respekt, du bist 41 vor deiner Vita, was du alles aufgebaut hast. Also wirklich meine tollste Anerkennung dabei und behalte dir weiterhin den Drive und die Energie und ja, wir sind in der Branche in guten Händen bei dir.
Ihr macht es mir auch leicht, das muss man dazu sagen.
Okay, so, wir sind raus. Vielen Dank, bereit für Zeitarbeit. Teilt gerne die Podcast-Folge, abonniert den Kanal, YouTube, Spotify, iTunes, egal wo du uns jetzt gerade gefunden hast. Gerne abonnieren, teilen, damit noch andere von dem Podcast erfahren. Und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast, bereit für Zeitarbeit. Wir sind raus, vielen Dank.
Danke, macht's gut.
Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.